das Haus des Dionysos. Dieser Ort wurde zufällig bei Erdarbeiten entdeckt. Die Entdeckung von einzelnen Mosaikbruchstücken veranlasste zu systematischen Ausgrabungsarbeiten, welche ein reich ausgestattetes Wohnhaus der römischen Periode ans Licht brachten. Anfangs glaubte man aufgrund der reichen Ausstattung, den Palast des römischen Gouverneurs gefunden zu haben. Später aber, als man den tatsächlichen Palast des römischen Gouverneurs in der gleichen Gegend entdeckte und als man immer mehr Mosaike fand, wurde klar, dass diese Art der Ausstattung in den Wohnhäusern der Wohlhabenden während dieser Periode üblich war. Die Mosaike gehören zu den späteren Gebäuden, die auf den Ruinen von früheren Bauten errichtet wurden. Das Bauwerk erstreckt sich über eine Fläche von 2000 Quadratmetern, von denen 556 Quadratmeter mit Mosaiken bedeckt sind. Der Gott Dionysos, der Gott des Weines, erscheint sehr häufig auf den Mosaikbildern, weshalb dieser Fundort Haus des Dionysos genannt wurde. Das Haus wurde gegen Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus gebaut und durch Erdbeben im 4. Jahrhundert zerstört. Der beeindruckende Umfang dieser Villa mit mehr als 40 Zimmern und 15 Mosaikböden zeugt vom hohen Lebensstandard der Bewohner während der römischen Periode. Der Mittelpunkt der Villa war das Atrium, ein zentraler Innenhof, um den herum die wichtigsten Zimmer angelegt waren. Ein Säulengang umgab alle vier Seiten des Atriums. Die Dächer waren nach innen geneigt, um das Regenwasser zu sammeln und es in einen Speicher unter dem Boden des Atriums zu leiten. Die Villa verfügte auch über ein zentrales Abwassersystem, das mit einem Hauptrohr verbunden war, welches unter der Straße verlief. Die Zimmer der Villa, die den Besuchern zugänglich waren, waren mit eindrucksvollen Mosaikböden und Wandmalereien geschmückt. Die Schlafzimmer hatten einfachere Böden, verschönt mit Kieselsteinchen. Der Küchenbereich, die Werkstätten, Bäder und die Toiletten hatten Böden aus gestampftem Lehm. Außer des zentralen Innenhofs gab es noch zwei offene Höfe und einen Fischtank mit rosa Verputz ausgekleidet, den Sie außerhalb des überdachten Bereichs sehen können. Die Themen der Mosaike, welche die öffentlichen Räume schmückten, stammen aus der griechischen Mythologie. Mit Ausnahme des Mosaiks, welches das mythologische Ungeheuer Scylla darstellt, befinden sich alle Mosaike an ihrem ursprünglichen Platz, wo sie entdeckt wurden. Die ältesten Mosaike bilden geometrische Muster und sind aus Kieselsteinchen von weißer, schwarzer und brauner Farbe. Die nächste Stufe war die Herstellung von Mosaiken aus unregelmäßig geschnittenen Steinen und schließlich ihre Perfektionierung mit der Verwendung von gleichmäßig viereckig zugeschnittenen Steinchen. Die Mosaike waren vielfarbig oder schwarz-weiß. Sie wurden in Werkstätten hergestellt, der größte Teil davon von Lehrlingen, während der Meister für die gesamte Bildkomposition zuständig war, was auch am schwierigsten war. Die Handwerker ebneten zuerst den Platz, für den das Mosaik geplant war, und breiteten dann eine Schicht kleiner Steinchen und groben Kalkmörtels aus. Darauf kam eine zweite Schicht von zerbrochenen Steinen und Tonscherben mit Kalk vermischt und darauf noch eine dünne Kalkschicht. Die Steinchen wurden gelegt, während der Kalk noch feucht war. Damit das Mosaik noch widerstandsfähiger wurde, rieb man die Oberfläche mit Marmorstaub, Sand und Kalk ab. Die Mosaiksteinchen stammten von einheimischen Steinen, importiertem Marmor, aber auch Glas für die selteneren Farben wie Orange, Blau, verschiedene Grüntöne, Gelb und andere. Sie sind etwa einen Kubikzentimeter groß, außer der Steinchen, die für Menschenfiguren verwendet wurden. Sie sind kleiner. Die Bilder waren keine freien Kreationen des Meisters, sondern existierten bereits als Vorlagen und der Auftraggeber konnte sich die gewünschten Themen aussuchen. An diesem Ort wurden auch viele alltägliche Gebrauchsgegenstände gefunden, die im Archäologischen Museum von Paphos ausgestellt sind. Nach dem Eingang der Villa links befindet sich ein Mosaik, das sich wesentlich von den übrigen unterscheidet. Es stammt aus einer hellenistischen Villa vom Ende des 4. Jahrhunderts, die vor der römischen existierte und wurde zufällig gefunden, als man 1977 das Schutzdach baute. Der ursprüngliche Fundort war der Öffentlichkeit nicht zugänglich, Deshalb verlegte man es an den jetzigen Platz. Auf dem Mosaik ist ein Ungeheuer, die Skylla, dargestellt, Kant aus dem Mythos von Odysseus, Odysseus. Dabei handelt es sich um ein Ungeheuer, das aus einer Mischung von Frau, Hund und Fisch bestand. Die Skylla war aber nicht immer ein Ungeheuer, sondern einst eine schöne Frau, in die sich Glaukus, ein schöner junger Mann, verliebte. Sie aber erwiderte seine Gefühle nicht. Deshalb bat Glaukus die Hexe Circe um Hilfe. Deshalb bat Glaukus die Hexe Kirke um Hilfe. Die aber war selbst in Glaukus verliebt. So, anstatt ihm zu helfen und blind vor Eifersucht, warf sie einige Zauberkräuter in die Bucht, wo das junge Mädchen zu schwimmen pflegte. Als Skylla in das Wasser eintauchte, verwandelte sie sich in ein Ungeheuer, das für immer im Wasser blieb und die vorbeikommenden Schiffe versenkte. Ein kleineres Bild daneben bildet zwei Delfine in einem Rahmen mit geometrischen Mustern ab. Dieses Mosaik ist ganz aus weißen, schwarzen und braunen Kieselsteinchen hergestellt, in einer ganz anderen Technik als die übrigen der Villa. Es ist eines der ältesten Mosaike, die man in Zypern gefunden hat, denn es wurde zwischen Ende des 4. und Beginn des 3. Jahrhunderts vor Christus geschaffen. Genau gegenüber treffen wir auf das erste Mosaik der römischen Villa. Auf diesem ist Narziss abgebildet, Sohn des Flusses Kyphisos und der Braut Liriopis, der so schön war, dass sich viele junge Männer und Mädchen in ihn verliebten. Narziss war aber zu eingebildet, um die Gefühle der anderen zu erwidern. Eines Tages sah ihn die Nymphe Echo beim Jagen und verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Diese aber erwiderte ihre Gefühle nicht. Verzweifelt über diese Zurückweisung versteckte sie sich in den Bergen und im Wald und wurde immer schwächer, bis sie sich ganz verlor und nur ihre Stimme übrig blieb. Deshalb hören alle Echo, aber niemand sieht sie. Die Götter verfluchten Narziss, der so großes Unglück verursacht hatte, und wollten, dass er auf die gleiche Weise bestraft würde. Als Narziss eines Tages am Ufer eines Sees saß, sah er sein Spiegelbild im Wasser und verliebte sich in sich selbst. Verzweifelt über seine Gefühle verzehrte er sich und verlor sich in seiner Liebe. Die Götter aber hatten Mitleid mit ihm und verwandelten ihn in eine Blume, die Narzisse, welche in der Nähe von Wasser wächst. Auf dem Bild ist Narziss dargestellt, wie er sich im Wasser des Sees bewundert. Ein Teil des Mosaiks wurde während der Erdarbeiten zerstört, weshalb ein Großteil des geometrischen Musters neuzeitig ist. Neben dem Narziss treffen wir auf das Mosaik der vier Jahreszeiten, das so wie das vorherige ziemlich zerstört war und deshalb restauriert wurde. Es besteht aus 5 Bildern, je eines in den 4 Ecken und eines in der Mitte. Auf diesen erkennen wir die 4 Jahreszeiten als Personen dargestellt. Links oben der Sommer mit Ähren begrenzt und einer Sichel in der Hand. Oben rechts der Frühling mit Blumenkranz und einem Hirtenstab. Rechts unten der Herbst, der eine Art Buschmesser hält und mit Blättern umgrenzt ist. Und links unten der Winter als alter Mann mit grauen Haaren und Bart. In der Mitte gibt es eine Figur, die wahrscheinlich das personifizierte Jahr darstellt. Alle Einzelbilder sind mit Bändern aus räumlich dargestellten Würfeln eingerahmt und am äußeren Rand gibt es 2 Schilder mit der Inschrift Cheri auf dem einen und Ke-Si auf dem anderen. Diese Art der Inschriften fand man gewöhnlich am Eingang der Häuser, weshalb man annimmt, dass hier der Hauseingang war. Wenn wir weitergehen und links eine Holztreppe hinaufsteigen, stehen wir vor dem größten Raum mit einem Ausmaß von 11,5 x 8,5 Metern. Dieser Raum war das Tablinum, das sowohl als Empfangszimmer als auch als Speisezimmer gebraucht wurde. Der Fußboden ist geschmückt mit einem Mosaik, das in seiner Mitte Szenen der Weinlese abbildet. An den 3 Seiten verläuft ein breites Band, das ein geometrisches Muster mit kleinen Schildern, bekannt als Beltes, zeigt und weiter außen ein geometrisches Muster nach Art des Mäanders. Die beiden Mosaikbänder an der Westseite sind leider zerstört. Wenn der Raum als Speisezimmer benutzt wurde, aßen die Gäste halbliegend auf Ruhebetten, die hufeisenförmig entlang des Rahmens mit Schildchen arrangiert waren. So waren alle Gäste zur Mitte hin ausgerichtet und konnten so eventuelle Darbietungen zu ihrer Unterhaltung verfolgen, zum Beispiel Tänze. Der äußere Platz hinter den Liegen blieb frei, damit die Diener die Gäste ungehindert bedienen konnten. Am Eingang dieses Saales gibt es eine großflächige Szene, die den Triumphzug von Dionysos bei seiner Rückkehr von einem Feldzug nach Indien darstellt. Der Gott sitzt auf einem Streitwagen, der von Panthern gezogen wird. In der Mitte der Szene sieht man links und rechts von ihm seine Begleitung, die aus Satyrn, wollüstigen Männern, Mänaden, nackten Frauen und dem Gott Pan besteht. Dieser war halb Mensch und halb Bock mit Hörnern auf dem Kopf. Dazu gehörten auch zwei indische Sklaven, die man an ihrer dunklen Hautfarbe erkennt. Links und rechts des Triumphzuges von Dionysos sieht man zwei Figuren, die scheinbar nicht zu den übrigen passen. Das sind die Dioskuren, die Zwillinge Castor und Pollux, die aus der Vereinigung ihrer Mutter Leda mit dem in einen Schwan verwandelten Zeus stammten und aus einem Ei geboren wurden. Aus einem zweiten Ei wurde die schöne Helena von Troja geboren. Den Dioskuren wurden schützende und abwehrende Kräfte zugeschrieben und deshalb wurden sie hier auch als Glücksbringer platziert. Das mittlere Bild ist eine Komposition aus Szenen der Weinlese mit Weinstöcken voll von Trauben, Personen, die Trauben sammeln, aber auch anderen Szenen aus dem Landleben. Vögel, Tiere und ein großer Pfau in der Mitte mit einem kleinen geflügelten Eros, der den Schweif des Pfaus hält. Wenn wir zurückgehen und die Treppe hinunter, kommen wir zum Atrium, wo wir links eine Reihe von vier Bildern sehen. Das erste zeigt die Geschichte von Pyramos und Thisbe, zwei jungen Leuten, die in Babylon lebten und Nachbarn waren. Weil ihre Familien verfeindet waren, verheimlichten sie die Liebe, die sie verband. Eines Abends verabredeten sie sich unter einem Maulbeerbaum in Nähe einer Quelle. Thisbe kam zuerst dort an. Sie hatte ihr Gesicht mit einem Schleier verborgen. Während sie wartete, erschien eine Löwin mit blutverschmiertem Maul, weil sie gerade ein Tier gerissen hatte. Voller Angst versteckte sich Thisbe in einer nahegelegenen Höhle, aber in ihrer Eile ließ sie ihren Schleier fallen. Die Löwin packte den Schleier und zerriss ihn, beschmutzte ihn mit Blut. Als Pyramos kam und das wilde Tier mit dem blutigen Schleier seiner Geliebten sah, glaubte er, dass Thisbe tot sei und stieß sich voller Verzweiflung ein Messer in die Seite. Als Thisbe zurückkam und den toten Pyramos sah, nahm sie voller Schmerz sein Messer und folgte ihrem Geliebten in den Tod. Der Mythos ist uns aus Ovids Metamorphosen erhalten und inspirierte Shakespeare zu seinen Werken Träume einer Midsommernacht und Romeo und Julia. Auf diesem Mosaik ist Thisbe aufrecht dargestellt und Pyramos auf dem Boden liegend. In der Mitte sieht man die Löwin mit dem Schleier Thisbes im Maul. Über den beiden jungen Menschen sind ihre Namen auf Griechisch geschrieben. Auf dem zweiten Bild, welches auch das größte der vier ist, sehen wir die Geschichte von Ikarios, Ikarus, einem Athenerbauern, dessen Gast Dionysos war, als er Athen besuchte. Um sich für seine Gastfreundschaft zu bedanken, lehrte der Gott Ikarios Ikarus die Kunst des Weinbaus und die Herstellung von Wein aus Trauben. Und so erfuhren die Menschen zum ersten Mal, wie man Wein machte. Dionysos warnte den Bauern aber, mit seinem Wein vorsichtig zu sein. Ikarios vergaß den Rat des Gottes und als er seine erste Ernte nach Hause trug und er zwei Hirten begegnete, gab er ihnen etwas Wein zu trinken. Diese wurden davon betrunken, glaubten, dass Ikarios sie vergiftet hatte und töteten ihn. Auf der hier dargestellten Szene sehen wir links den Gott Dionysos mit der Nymphe Akme, wie sie beide mit Weinlaub begrenzt Wein trinken. In der Mitte sieht man Ikarios und hinter ihm die Ochsen mit dem Karren voll von Weinsäcken. Rechts befinden sich die Hirten, betrunken vom Wein, den sie probiert hatten. Über ihnen sieht man eine Inschrift, die sie als die ersten Weintrinker bezeichnet. Auch über Ikarios, den Gott Dionysos und Akme stehen die Namen geschrieben. Auf dem folgenden Bild sind Poseidon und Amemone dargestellt. Amemone war eine der 50 Töchter des Königs Danaos von Peloponnes. Als einmal alle Quellen in Argolis versiegten, schickte der König seine Töchter, um Wasser zu suchen. Auf ihrem Weg begegnete Amemone einem Satyr, der versuchte, sie zu vergewaltigen. Aber Poseidon, der Gott der Gewässer, kam ihr zu Hilfe. Von ihrer Schönheit bezaubert, verriet ihr der Gott die Quelle von Lerna und setzte so der Trockenheit ein Ende. Auf dem Mosaik sehen wir Poseidon mit dem Dreizack in der Hand auf Amemone zugehen. In der Mitte hält ein Eros einen viereckigen Schirm in einer Hand und eine Fackel in einer anderen, während ein Metallgefäß das Wasser symbolisiert. Auf dem letzten Bild ist der Mythos von Apollon und Daphne dargestellt. Daphne war eine Nymphe, Tochter des Flusses Pineios, die ewige Jungfräulichkeit geschworen hatte. Der Gott Apollo verliebte sich aber in sie und nachdem er es nicht geschafft hatte, dass sie sich ihm freiwillig hingab, jagte er sie. Daphne bat ihren Vater verzweifelt um Hilfe und plötzlich schlugen ihre Füße in der Erde Wurzeln. Ihr Körper verwandelte sich in einen Baum und ihre Haare und Arme wurden Zweige und Blätter. So verwandelte sie sich in einen Baum, der zum Lieblingsbaum des Gottes Apollo wurde. Hier sehen wir die Szene, wie Daphne sich in einen Baum verwandelt. Daneben sieht man ausgestreckt den Fluss Pineios und rechts Apollon, der mit dem Bogen in der Hand erschrocken zusieht. Am Ende des Gangs treffen wir auf das Mosaik mit Phaedra und Hippolytos. Phaedra war die zweite Frau des Königs von Athen, Theseus, während Hippolytos der Sohn seiner ersten Frau, Antiope, war. Phaedra verliebte sich in Hippolytos und eines Tages, als Theseus unterwegs war, schickte sie seinem Sohn einen Brief, in dem sie ihm ihre Liebe gestand. Hippolytos erwiderte ihre Gefühle nicht, aber sie fürchtete, dass ihre Handlung Folgen haben könnte. Als Theseus zurückkehrte, klagte sie deshalb Hippolytos zu Unrecht an, dass er ihr einen Brief geschickt hätte, in welchem er ihr seine Liebe gestand. Außer sich vor Wut bat Theseus den Gott Poseidon, seinen Sohn zu bestrafen. Und dieser schickte einen wilden Stier, der Hippolytos Pferde erschreckte, so dass sie ihn abwarfen und töteten. Nach dem Tod von Hippolytos beging Phaedra, von schlechtem Gewissen geplagt, Selbstmord. In der Szene vor uns sehen wir Phaedra sitzend, während Hippolytos verwirrt den Brief in der Hand hält, den sie ihm geschickt hatte. Ein Eros auf der Seite Phaedras hält eine brennende Fackel als Symbol für die Leidenschaft, die in ihrem Herzen brennt. Es ist bezeichnend, dass sich der Eros nur auf ihrer Seite befindet, womit angedeutet wird, dass die Gefühle nicht beiderseitig waren. Wenn wir erst nach links weitergehen und dann nach rechts, kommen wir zu einem großen Saal, geschmückt mit einem vielfarbigen geometrischen Mosaik. Das Muster besteht aus zwei Arten von Bändern, die Kreise untereinander bilden und Gegenstände oder Werkzeuge täglichen Gebrauchs in sich einschließen. Gegenstände wie Trinkgefäße, Wasserkrüge, Servierplatten und andere. Die Zwischenräume sind mit einer Vielfalt von geometrischen Mustern ausgefüllt. Weiter rechts finden wir ein schönes Mosaik, das die Entführung von Ganymed darstellt. Der Rand besteht aus einer Kombination von Achtecken und Mäandern. Es zeigt die Szene, wie Zeus als Adler den jungen Ganymed packt und ihn himmelwärts trägt. Ganymed war ein Hirte aus Troja, der als der schönste Jüngling der Sterblichen galt. Also beschloss Zeus, ihn zu entführen und ihn auf den Olymp zu bringen, wo er der Mundschenk der Götter wurde. Dieses Mosaik ist die Kopie eines älteren, das an einem anderen Platz geschaffen wurde. Um die Szene an den neuen Ort anzupassen, musste der Künstler die Flügelspitzen des Adlers kürzen. Wir wenden uns nun nach rechts und kommen zum Ort des Atriums. Eines Ortes, der wie erwähnt als Innenhof diente und dem Hausinnern Licht verschaffte. Das Dach war geneigt, so wie auch heute, damit das Regenwasser gesammelt und über Rohre in unterirdischen Behältern gespeichert werden konnte. Um das Atrium herum sind die Böden mit Mosaiken geschmückt, die Jagdszenen darstellen. Diese Szenen waren ein beliebtes Thema, besonders in Nordägypten, von wo aus sie sich im gesamten Kaiserreich weiter verbreiteten. Das erklärt auch die Vielfalt der exotischen Tiere, die abgebildet werden und nicht nur zur Fauna Zyperns gehören. Von besonderer Bedeutung ist die Abbildung eines Mufflons, eine Art Steinbock, des größten einheimischen Tieres, das wir in Zypern finden. Westlich des Atriums treffen wir auf das einfachste der Mosaike aus diesem Haus. Es ist schwarz-weiß und hat ein einfaches geometrisches Muster. Die Steinchen sind doppelt so groß verglichen mit den übrigen. Genau hier verbarg sich ein bedeutender Schatz, der während der Bauarbeiten für das Schutzdach entdeckt wurde. In einer Amphore wurden ungefähr 2500 ptolemäische Münzen gefunden, datiert von 204 v. Chr. Bis 88 v. Chr. Es ist der bedeutendste Schatz, der in Zypern je gefunden wurde. Die Münzen wurden in Paphos geprägt, das als Hauptstadt eine eigene Münzerei hatte. Neben dem schwarz-weißen Mosaik gibt es ein Zimmer mit Lehmboden und daneben eines mit geometrischen Mustern. Hierbei sehen wir in vier Reihen mit je vier Bildern jedes Mal ein anderes Muster. Der Reichtum der Farben und die Komplexität der Muster machen diese Bilder besonders eindrucksvoll. Diese Art der Bilder ist im östlichen Mittelmeer eher selten, im Gegensatz zu Frankreich, wo sie häufig anzutreffen sind. Genau daneben, in einem kleinen Zimmer, finden wir ein Mosaik mit einem komplexen geometrischen Muster, in dessen Mitte ein Pfau mit weit geöffnetem Federschweif. Wie bereits erwähnt, waren die intensiven Farben der Mosaike, in diesem Fall das Blau, nicht aus Natursteinchen, sondern aus Glas, das wahrscheinlich in Paphos produziert wurde, denn man hat Reste von Glaswerkstätten entdeckt.